Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Aller Anfang ist schwer, kennen wir alle. Das gilt aber auch besonders für Menschen, die keine Unterstützung bekommen. Vielleicht, weil in ihrem Umfeld die nötige Erfahrung fehlt. Das kann zum Beispiel beim Studium eine echte Herausforderung sein. Allein bei der Frage, traue ich mir das überhaupt zu? Hier springt Katja Urbatsch ein, Gründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de. Mit ihrer gemeinnützigen Organisation unterstützt und motiviert sie junge Menschen aus nicht-akademischen Familien beim Einstieg ins Studium. Hallo, Katja Urbatsch.
Guten Morgen.
Sie und Ihr Bruder sind auch die Ersten aus Ihrer Familie, die studiert haben. Können Sie noch das Gefühl abrufen von Ihrem ersten Tag an der Uni?
Ja, das kann ich noch sehr gut, weil das hat mich am Ende auch inspiriert, Arbeiterkind.de zu gründen. Ich hatte da so einen kleinen Kulturschock, weil ich kam von der Schule und ich hatte ein ganz gutes Abitur und war recht selbstbewusst. Und dann traf ich da auf einmal auf ganz tolle, hinterher auch Freunde, die aber aus akademischen Familien kamen. Und ich habe gemerkt, die hatten doch ein bisschen mehr Unterstützung als ich. Und die haben auch ganz andere, prestigeträchtigere Praktika gemacht. Ich wollte ja auch mal Journalistin werden und ich war damals schon sehr dankbar, dass ich bei Radio Gütersloh ein Praktikum ergattert hatte und bei der Glocke, das war meine Lokalzeitung in Ostwestfalen. Und dann kamen die und sagten, ja, sie waren schon bei Sat.1 oder bei der Süddeutschen oder bei der Frankfurter Allgemeinen. Und ja, da habe ich mich schon ein bisschen komisch gefühlt und gedacht, wie haben die das denn gemacht?
Gab es dann auch kurz Zweifel, ob das dann der richtige Ort ist? Also die sie selber hatten?
Ja, das hat, in den ersten Semestern hatte ich das sehr, sehr viel. Ich würde sagen, die ersten 2, 3 Semester hatte ich immer sehr viele Selbstzweifel und habe das Gefühl gehabt in den Seminaren auch, ich bin nicht gut genug, ich müsste mehr Fremdwörter kennen. Ich habe mich häufig auch nicht getraut, was zu sagen. Also es hat schon eine Weile gedauert, bis ich da mein Selbstbewusstsein aufgebaut habe.
Bei uns im Land sind die Bildungschancen ungleich, das wird oft diskutiert. Ein Grund dafür ist, dass junge Menschen aus nicht-akademischen Familien nicht so viel Unterstützung bekommen, wenn es darum geht zu studieren. Das will Katja Urbatsch ändern, mittlerweile seit vielen Jahren mit der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind.de, damit wir so eine kleine Bezugsgröße haben. Wie ist denn aktuell eigentlich das Verhältnis von Menschen aus akademischen und nicht-akademischen Familien an deutschen Universitäten?
Also es gibt ja immer diesen Bildungstrichter, der sagt, dass von 100 Kindern, die aus akademischen Familien kommen, studieren 78 und von 100 Nicht-Akademiker-Kindern sind es nur 25. Und wenn man jetzt drauf schaut, wie eigentlich unsere Gesellschaft zusammengesetzt ist, müsste es eigentlich genau andersherum sein.
Was diese Verteilung betrifft, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Studienfächern oder ist das schwer zu sagen?
Also ich kann da nur aus unserer Erfahrung sprechen, dass es natürlich so typische Studienfächer gibt, die bei unserer Zielgruppe sehr beliebt sind, wie zum Beispiel Lehramt oder etwas Praktisches wie Ingenieurwissenschaften. Also da, wo man sich was vorstellen kann, wo man weiß, was man hinterher vom Beruf ist. Aber ich bin ja selber auch Geisteswissenschaftlerin, also das ist sehr unterschiedlich. Aber ich finde, es gibt auch Studienfächer, die ein bisschen schwerer sind und wo man merkt, da sind doch ein bisschen mehr Akademikerkinder unterwegs, wie zum Beispiel Medizin oder Jura.
Am Anfang steht ja nicht nur die Frage, über die haben wir gerade gesprochen, traue ich mir ein Studium zu, sondern auch trauen andere mir ein Studium zu. Sie und Ihr Bruder haben als Erste in der Familie studiert und Sie haben gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie das war am ersten Tag und auch an den ersten Semestern dann im Studium. Gab es auch von außen Zweifel, ob Sie da am richtigen Ort sind oder war das eher in Ihrem Kopf?
Also ich glaube, es war immer ganz viel in meinem Kopf, weil ich glaube, das Umfeld konnte sich wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, wie das da so ist. Und meine Eltern haben mich eigentlich immer sehr unterstützt und an mich geglaubt. Aber natürlich konnte ich aus meinem Umfeld nicht so viel Unterstützung erfahren, sondern ich musste mir das immer alles selber erarbeiten. Und es bleibt dann immer diese Unsicherheit, die man hat. Und ich glaube, diese Selbstzweifel, diese Unsicherheit, das ist eine große Herausforderung.
Wie nehmen Sie denn heute jungen Leuten diese Selbstzweifel mit Arbeiterkind.de?
Ja, also wir haben ja 80 lokale Gruppen in ganz Deutschland und dort kann man hingehen zu den Treffen und wir gehen auch in Schulen und informieren zum Thema Studium. Das heißt, unsere wunderbaren Ehrenamtlichen, die erzählen ihre eigene Bildungsgeschichte und machen so Mut und beantworten ganz viele Fragen.
Und es ich glaube mittlerweile 6.000 Ehrenamtliche.
Ja, es sind mehrere Tausend, genau. Hm. Und die erzählen natürlich ihre eigene Bildungsgeschichte und dann sehen die Jugendlichen schon Vorbilder, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie sie selber. Und das macht natürlich Mut, wenn man Vorbilder hat, zu denen man aufschauen kann und die einem sagen, ja, mir ging es auch mal so wie dir und du kannst das schaffen, ich habe es auch geschafft und wir beantworten dir jetzt einige Fragen und wir zeigen dir, wie es gehen kann.
Was für einen Effekt hat das? Also was für Rückmeldungen bringen ihre Ehrenamtlichen dann mit aus den Schulen?
Also ich war ja selber auch schon sehr viel in Schulen und ja, also mich motiviert das immer sehr und wir kriegen sehr, sehr positive Rückmeldungen.
Mhm. Arbeiterkinder meint ja aber auch nicht nur Menschen, deren Eltern an der Werkbank stehen, oder?
Genau, ich habe damals diesen Begriff Arbeiterkind gewählt, weil ich versucht habe, ja, ein Wort zu finden, was dieses Phänomen erfasst, also als Erste zu studieren. Und da habe ich gemerkt, da fehlen uns in Deutschland immer noch die Worte, das wirklich zu beschreiben. In Amerika heißt es ja First Generation College Students und diesen Begriff hatten wir nicht. Ich habe das ein bisschen eingeführt und wir sprechen jetzt auch von Studierenden der ersten Generation, aber viele verstehen auch nicht so richtig, was damit gemeint ist. Und Arbeiterkind ist einfach ein ja, sehr griffiger Begriff und wir meinen damit alle, die aus einer nicht-akademischen Familie kommen. Das heißt, dass die Eltern nicht studiert haben. Aber wir sind da natürlich nicht ganz genau. Das heißt, wenn Menschen kommen und sagen, wir brauchen Unterstützung, dann helfen wir natürlich.
Ist denn das Problem nur, dass die Eltern nicht studiert haben? Oder gibt es auch noch andere Gruppen, wo sie vielleicht einen gewissen Augenmerk drauf haben, die vielleicht beim Studiumseinstieg zu kämpfen haben?
Ja, also es gibt natürlich die Gruppen, die nicht akademischen Hintergrund haben und vielleicht noch weitere Herausforderungen oder auch Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, wie wenn man Migrationsgeschichte hat. Und ansonsten haben wir aber auch Menschen, die zum Beispiel mit ihren Familien eingewandert sind und deren Eltern studiert haben, die aber deren Studium hier nicht anerkannt wird und die dann vielleicht sozial etwas abrutschen, das heißt, die gar nicht in der akademischen Welt arbeiten können.
Damit wir einen kleinen Eindruck von Ihrer Arbeit bekommen, wie sieht dieses Mentoring dann aus? Also wie nehmen Sie die Leute an die Hand?
Ja, also neben den Schulbesuchen, genau, unterstützen wir einfach, indem wir unsere eigene Geschichte erzählen und einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das heißt, Menschen können einfach kommen und wir beantworten sämtliche Fragen und teilen unsere eigenen Studienerfahrungen und haben natürlich ein riesengroßes Netzwerk. Das heißt, wir können auch immer schauen, wenn sich jemand für ein bestimmtes Studienfach interessiert, dass wir da Menschen finden. Und ab und zu nehmen wir auch mal SchülerInnen mit in die Uni. Und da kann man dann auch mal schauen, wie sich das so anfühlt vor Ort und sich ein Studienfach angucken.
Was könnten dann so Fragen sein, nur damit man mal eine Vorstellung bekommt?
Also die größten Fragen ranken sich natürlich um die Studienfinanzierung. Mhm. Das ist natürlich gerade am Anfang die größte Hürde und das ist auch ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Also wie funktioniert das eigentlich mit BAföG? Kann ich mir das überhaupt leisten? Wie teuer ist ein Studium? Wie ist das mit Stipendien? Und viele wissen ja auch gar nicht, dass es Stipendien gibt. Also machen wir erstmal darauf aufmerksam. Und ansonsten gibt es so Unsicherheiten. Ja, kann ich das überhaupt schaffen? Bin ich gut genug? Wie funktioniert das eigentlich? So dieser Alltag. Genau. Und was kann ich hinterher damit machen vor allem auch? Ne? Wie sind dann die Berufschancen?
Gerade wo Sie das vorhin auch beschrieben haben, also erstmal sind nur die Klassiker im Kopf, Medizin, Jura, BWL oder sowas. Ne? Und dass es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt, die man studieren kann, das ist natürlich dann auch interessant. Und matchen Sie dann die Mentoren mit den Studierenden oder gibt es dann den Austausch über Ihre Webseite oder wie läuft das dann konkret ab?
Also das läuft bei uns vor allem über die lokalen Arbeiterkindgruppen. Mhm. Also vor Ort, da kann man schauen, wo ist die nächste Gruppe in meiner Nähe und da kann ich mit denen Kontakt aufnehmen und am besten auch mal zu einem offenen Treffen gehen. Wo wir Matching haben, ist bei uns im Berufseinstiegsprogramm. Das hat sich auch nach einiger Zeit entwickelt und da kann man sich auch anmelden. Ne? Also Studierende, die schauen wollen, wie kann ich meinen Berufseinstieg finden, die matchen wir dann wirklich.
Grundsätzlich ist natürlich die Frage, ist denn das Studium eigentlich immer die bessere Option? Also wenn Sie sagen, Sie wollen eben mehr Menschen an die Uni bekommen, jetzt gibt es natürlich andere, die sagen, ja, uns fehlen Fachkräfte, uns fehlen Leute im Handwerk, warum jetzt noch mehr Leute an die Unis?
Uns geht es gar nicht immer darum mehr, sondern uns geht einfach um die soziale Verteilung. Es ist einfach so, dass die Bildungschancen in Deutschland von der sozialen Herkunft abhängen und dass es eher davon abhängt, aus welchem Elternhaus ich komme, als welches Potenzial ich mitbringe und welche Interessen. Und wir möchten einfach, dass es nicht vom Hintergrund abhängt oder von den finanziellen Möglichkeiten, sondern dass jede Person die Chance hat, zu studieren und frei zu wählen. Und wir möchten einfach, dass alle Menschen ihr Potenzial entfalten Und wenn Menschen sagen, für mich ist das die Ausbildung das Richtige, dann ist das ganz wunderbar. Wir möchten einfach, dass es eine informierte Entscheidung ist und dass die nicht von Anfang an eingeschränkt ist. Und das ist leider häufig der Fall, dass viele auch denken, ich kann ja gar nicht studieren, selbst wenn ich wollte. Und das möchte ich gerne aufheben, weil ich finde, wir haben so viel Potenzial und so viele wunderbare junge Menschen. Und ich möchte nicht, dass die sich aufhalten lassen oder
aufgehalten werden.
Und das bringt
ja natürlich
werden.
Auch der Gesellschaft wieder was, ne? Also diese Vielfalt, diese Diversität ist natürlich zum einen für die Hochschulen interessant, zum anderen auch für die Gesellschaft, weil natürlich Potenziale dadurch genutzt werden, die sonst möglicherweise brach liegen würden.
Genau, also wir verschenken auch viele Potenziale. Mhm. Und ich denke, wir brauchen überall Fachkräfte, wir haben überall Mangel und ich denke, wenn alle ihr Potenzial entfalten, dann haut das schon hin.
Katja Urbatsch hat erzählt, wie arbeiterkind.de alle unterstützt, die als Erste in ihrer Familie studieren. Sie selbst war auch die Erste in ihrer Familie an der Uni zusammen mit ihrem Bruder. Was haben ihre Eltern gemacht?
Meine Eltern haben beide eine Banklehre gemacht. Das heißt, die haben schon den Aufstieg vollzogen sozusagen, also in der Nachkriegsgeneration. Und davon habe ich auch sehr profitiert, glaube ich. Also, dass ich jetzt finanziell etwas privilegierter aufgewachsen bin im Vergleich zu vielen, die wir auch unterstützen.
Das heißt natürlich eben klar, wenn die Eltern bei der Bank arbeiten, ist es sowieso grundsätzlich vorstellbar, dass das Kind dann auch studiert, ne? Also das wurde dann in der Familie wahrscheinlich nicht in Frage gestellt.
Es wurde nicht in Frage gestellt, aber es gab natürlich schon gewisse Unsicherheiten oder auch mal hier und da den Vorschlag, ob man nicht eine Ausbildung macht. Ne?
Also ja, was für Wünsche hatten Ihnen Ihre Eltern, was Sie werden sollten?
Also ich glaube, meine Eltern waren da relativ offen. Und ich glaube, das ist auch häufig ein Phänomen, dass in der Familie entweder gesagt wird, ja, mach doch mal lieber eine Ausbildung. Oder aber auch so ein bisschen eine Ratlosigkeit ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, ne, was aus den Kindern werden soll. Und sie haben mich immer unterstützt und auf meinem Weg, aber ich musste den eigentlich selber natürlich finden und schauen, was möchte ich denn eigentlich machen und wie komme ich dahin.
Ja, das ist natürlich immer auch die Frage, was ist für die Eltern vorstellbar oder wo kann man anknüpfen und was sind dann sozusagen eigene Erfahrungswerte, ne, wo man gemerkt hat, das hat vielleicht so ganz gut funktioniert. Vielleicht kurz zur Einordnung, 1979 geboren in Ostwestfalen, wo genau eigentlich?
Geboren bin ich in Erwitte, aber aufgewachsen in Reda-Wiedenbrück.
Schönen Gruß dorthin. Was war denn eigentlich Ihre Idee, also was aus Ihnen werden soll?
Ja, das hatte unterschiedliche Phasen, aber so zum Abitur hatte ich die Idee, ich wollte Journalistin werden.
Und haben Sie das verfolgt oder?
Ja, ich habe ja dann auch Praktika gemacht und ich habe auch im Nebenfach Publizistik studiert und mich auch bei der Münchner Journalistenschule beworben. Aber das hat damals leider nicht geklappt und das war schon eine große Niederlage. Und da habe ich eben auch wieder gemerkt, dass diejenigen, die mit mir dort waren zum Auswahlverfahren, viel mehr Unterstützung hatten. Also die kamen größtenteils aus akademischen Familien und haben mir auch erzählt, ja, ich hatte einen Redakteur oder eine Redakteurin, eine Journalistin, die mich da unterstützt hat. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, was es da für Unterschiede gibt.
Niederlage, die hat Sie dann auch entmutigt, dass Sie das nicht weiter verfolgt haben?
Ich habe es weiter verfolgt, aber eben dann im Nebenfach. Und es ist aber manchmal auch ganz gut, wenn man mal was nicht schafft. Also das war für mich dann auch ein Moment, wo ich nochmal nachgedacht habe, was möchtest du denn eigentlich wirklich machen? Und da habe ich gemerkt, eigentlich wollte ich im Hauptfach Amerikanistik oder jetzt Nordamerika-Studien studieren, aber habe mich das nicht so richtig getraut, weil das ja so eine brotlose Kunst ist. Und mit Journalismus hätte ich ja sagen können, da weiß ich, was ich vom Beruf werde.
Brotlose Kunst, kam das dann wieder vor den Eltern oder?
Nein, ist, glaube ich, mehr so ein Gefühl und das, ja, was einem so im Umfeld, ne, gesagt wird. Natürlich auch immer diese Sätze, ja, da wird man ja hinterher Taxifahrer, ne? Das liest man in den Medien, aber das hört man auch im Umfeld, ja.
Wie war das denn in der Schule eigentlich? Sind Sie da unterstützt worden? Also wenn Sie dann als junge Frau oder als Jugendliche die Idee hatten, Journalistin zu werden oder sowas, gab es da Lehrerinnen oder Lehrer, die gesagt haben, ja, toll?
Also wir haben da damals gar nicht so drüber gesprochen. Und ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich gefördert werde. Es gab allerdings damals auch noch nicht so viele Angebote. Also wir haben das gemacht, was man in meiner Generation, glaube ich, noch sehr kennt, ist zur Arbeitsagentur zu gehen und da so einen Test zu machen. Ich glaube, da kam bei mir irgendwas Komisches raus.
Berufsinformationszentrum.
Genau. Bei mir kam da, glaube ich, sowas wie Landschaftsgärtnerin raus, obwohl ich keinen grünen Daumen habe. Also das hat irgendwie alles nicht gepasst. Ja. Und es gab aber auch nicht so wirklich mehr Unterstützung damals. Heute ist es schon ein bisschen besser geworden. Und heute beteiligen wir uns mit Arbeiterkind.de ja auch an diesen ganzen Berufsorientierungstagen. Und ja, aber ich habe damals nicht das Gefühl gehabt, dass sich das jemand für interessiert, was ich eigentlich aus mir wird.
Hat da eine Rolle gespielt in der Schule, was Ihre Eltern machen oder war das jetzt zweitrangig?
Also ich hatte schon häufiger das Gefühl, dass das eine Rolle spielt, vielleicht auch unbewusst bei den Lehrerinnen und Lehrern. Also ich habe schon auch so Sätze gehört wie, du wirst nie richtig Englisch sprechen, und ich habe hinterher Nordamerika-Studien studiert. Oder auch sowas wie, du bist zu ehrgeizig. Und ich weiß nicht, ob man sowas Akademikerkindern gesagt hätte. Ich glaube, da wäre man etwas vorsichtiger gewesen, weil man Sorge gehabt hätte, dass die Eltern gleich auf der Matte stehen.
Wobei sie ja auch in den USA gewesen sind während der Schulzeit. Das ging ja wahrscheinlich auch von der Schule aus. Das hat man ihnen ja dann schon zugetraut. Oder haben sie sich das selber organisiert?
Nee, das habe ich mir selber organisiert. Ah. Und da war ich 3 Monate genau in Utah. Und das hat meiner Entwicklung sehr geholfen. Und das war auch ein großes Privileg, dass ich das machen durfte. Das können natürlich viele SchülerInnen, die wir jetzt treffen, in den Schulen nicht, weil sie sich das finanziell gar nicht leisten können. Es gibt da auch Stipendien und es gibt da immer Möglichkeiten. Aber ich habe mich da sehr reingekniet und mich da sehr intensiv informiert.
Sowas ist natürlich auch ein Push für Selbstbewusstsein dann, ne?
Auf jeden Fall. Also vor allem, weil die Amerikaner da ja auch nochmal eine andere Haltung haben. Also ich mag dieses Positive, dieses You can make a difference. Und ich war da dann auch damals einmal Studentin der Woche. Also da haben die einfach einen ganz anderen Duktus, dass die mehr Begeisterung versprühen. Und wir sind ja in Deutschland häufig so, dass wir eher so defizitorientiert sind und darauf hinweisen, was man nicht kann, als auf die Potenziale zu gucken.
Das heißt, Sie haben das amerikanische Schulsystem auch als durchaus positiv erlebt. Oder gab es da auch so Punkte, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ideal, was so die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler betrifft?
Ich fand es erstmal natürlich interessant zu sehen, die Unterschiede, und dass man da so viele Fächer wählen konnte. Ich habe zum Beispiel auch ein bisschen Japanisch gelernt, die es bei uns gar nicht gab. Aber es wird ja immer gesagt, wenn alle auf eine Schulform gehen, dann ist es automatisch gerechter. Und das konnte sich da nicht so richtig bestätigen, weil der Einfluss der Eltern macht sich dort schon bemerkbar. Und es gab dann schon verschiedene Niveaus und bestimmte Niveaus, die dann hinterher dazu führen, dass man auch studiert. Und da merkt man schon auch, wie es auch in Deutschland ist, dass das Elternhaus und wie sehr das Elternhaus auch inhaltlich unterstützt oder mit Nachhilfe eine große Rolle spielt.
Sie haben ja, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, in Deutschland auch Leute gehabt, also heute haben Sie die Mentoren, die andere junge Menschen unterstützen, mit an die Uni bringen, und für Sie gab es auch Leute, habe ich im Vorgespräch gehört, die Sie unterstützt haben. Und einer hat Sie sogar zur Orgel gebracht.
Genau.
Wer war das?
Ja, also ich hatte eben das Gefühl, in der Schulzeit nicht so sehr unterstützt zu werden von den LehrerInnen, aber im so Freizeitbereich, da habe ich sehr viel Unterstützung bekommen, eben zum Beispiel von einem katholischen Pfarrer, der dann zu uns in die Familie kam, in meiner Gemeinde, und gesagt hat, die Katja wird jetzt mal Messdienerin und die Katja lernt jetzt mal Orgel. Und ja, das war natürlich auch ein tolles Privileg, und er hat dann schon alles organisiert gehabt, auch mit Orgelspielerinnen, die dort schon tätig sind und das dann auch fast halb ehrenamtlich gemacht haben.
Das wäre ja dann eigentlich auch noch ein interessanter Weg gewesen, Organistin zu werden, oder?
Ja, es hat mir auch durchaus Spaß gemacht, aber auch insgesamt die Musik, aber ich habe mich dann woanders hingeführt.
Ich meine, das zeigt ja auch mal wieder, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die einen sehen, die ja irgendwie erkennen, da ist irgendwas.
Auf jeden Fall. Und ich hatte das zum Beispiel auch im Sport. Da hatte ich einen Basketballtrainer, der mich sehr gefördert hat und der gesagt hat, die Katja, die macht jetzt mal einen Trainerschein. Und ich glaube, von selber wäre ich da nie drauf gekommen und hätte mir das auch nicht zugetraut. Und dann habe ich auch Mannschaften trainiert. Und ich glaube, das ist dann der Weg, der mich eher noch ein bisschen weitergeführt hat bis heute. Dieses Trainersein, ein Team führen, was ich ja jetzt auch in meiner beruflichen Tätigkeit tue.
Und oft berichten ja Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien, dass es an Unis so gewisse Codes, Verhaltensweisen gibt, die ihnen dann erst einmal nicht so richtig zugänglich sind. Und Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, dass Sie sich nicht immer so richtig passend gefühlt haben, manchmal auch das Gefühl hatten, nicht genug zu wissen. Was war das, was Sie sich dann alles erst aneignen mussten?
Ja, zum einen die Fremdwörter. Ich habe dann die natürlich immer wieder nachgeguckt und gedacht, wo haben die das alle her? Warum wissen die das? Und nach einer Zeit habe ich natürlich auch gemerkt, dass die sich wiederholen, und dann habe ich auch mehr Sicherheit gewonnen. Aber auch so dieses Auftreten, der Habitus. Ich hatte immer das Gefühl, alle anderen sind so selbstbewusst und wissen, was sie da tun. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken muss. Ich weiß nicht, wie man eine Hausarbeit schreibt. Und ja, das hat immer wieder zu Unsicherheit geführt. Oder auch, wie man sich anzieht. Ne? Und ich hatte auch.
Wie hat man sich bei Ihnen an der Uni angezogen? War da irgendwie ein besonderer Dresscode? Oder?
Ja, das nicht, aber ich habe mich ja hinterher auch beworben beim DAAD, um dann in den USA zu studieren. Mhm. Und da überlegt man sich natürlich schon, ne, wie tritt man da auf? Und da hatte ich zum Glück dann auch einen Professor, der da eine Einführungsveranstaltung gemacht hat und uns eingeladen hat und erzählt hat, wie man sich da ja, vorbereitet und dass man Zeitung lesen sollte, okay, und auch so ein bisschen, ja, dass man sich vernünftig anzieht und was das auch heißt.
Wobei das Anziehen, Ihre Eltern haben bei der Bank gearbeitet, da geht man jetzt ja auch nicht in Trainingshose.
Ja, genau, also klar, da habe ich schon ein bisschen was von zu Hause mitgebracht, ja, aber es gibt immer wieder diese Unsicherheit, wie bewegt man sich in diesen akademischen Kreisen und ja, was ist da angemessen, wie drückt man sich aus, wie benimmt man sich?
Konnten Sie sich dazu auch mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen austauschen oder war Ihnen das unangenehm?
Ich glaube, das war mir häufig eher so ein bisschen unangenehm. Mhm. Also gerade wenn die aus anderen Verhältnissen kamen und dann, ja, war man ja auch jung und man hat dann eher versucht, sich da ein bisschen was abzugucken. Und ich hatte auch Glück, dass viele mich auch unterstützt haben. Also ich hatte auch eine Kommilitonin, die mich dann beim Schreiben der ersten Hausarbeit zum Beispiel unterstützt hat.
Also da gab es dann niemanden so mit hochgezogenen Augenbrauen, die dann irgendwie auf sie herabgeguckt haben oder sowas?
Wahrscheinlich nicht, aber es ist eher immer dieses eigene Gefühl, was man hat, ne? Dieses Gefühl der Unsicherheit und nicht zu wissen, was richtig ist. Also das, glaube ich, begleitet einen so, was ist jetzt eigentlich richtig und wie funktionieren hier die Spielregeln und wie bin ich hier erfolgreich? Ne? Mhm. Oder auch so beim Referate halten, da war ich immer sehr unsicher und hatte das Gefühl, ich stammel vor mich hin und bin ganz rot im Gesicht. Ich meine, das kennen vielleicht viele, aber ja, also ich hatte halt niemanden, mit dem ich vorher hätte darüber so diskutieren können, auch über die Inhalte, und musste das alles selbst machen.
Gab es denn auch schon andere Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien, wo sie sich irgendwie vernetzen konnten oder sowas? Oder hat das auch noch nicht so eine Rolle gespielt damals?
Doch, also ich hatte auch Freunde, die aus nicht-akademischen Familien kamen und habe auch gemerkt, dass es da ja, viele Gemeinsamkeiten gibt und dass man ähnliche Unsicherheiten hat. Und ich habe vor allem auch gemerkt bei den Hausarbeiten, dass viele ganz, ganz tolle Ideen hatten inhaltlich, aber nicht wussten, wie sie es wissenschaftlich umsetzen können und dass sie dann teilweise auch nicht so gute Noten bekommen haben, weil sie da eben auch keine Unterstützung hatten, ne? Wie vielleicht bei anderen Familien, wo dann auch gerne mal korrigiert wird. Da sagen viele, ja, bei uns wurde auch nicht korrigiert, aber ich habe das schon erlebt auch, dass da die Eltern schon mitgemacht haben im Studium.
Nochmal kurz, die Hausarbeit geschrieben.
Geschrieben nicht, aber zumindest korrigiert, ne, zumindest zu Hause diskutiert. Es ist einfach was ganz anderes, auch wenn man zu Hause zu Besuch ist und über politische Themen diskutiert, ne? Da einfach ganz andere Themen auch platziert werden. Ne?
Wie lange hat es denn dann gedauert, bis Sie sich zugehörig gefühlt haben, bis Sie an der Uni angekommen sind? Oder hat Sie dieses Gefühl der Ungleichheit begleitet durch das ganze Studium?
Also das Thema begleitet mich ja bis heute. Also ich arbeite ja gerade an der Veröffentlichung meiner Doktorarbeit und ich merke, das ist immer noch ein Thema. Also das hört nicht auf, aber ich habe schon mehr Selbstsicherheit gewonnen. Ich glaube, das war wirklich so nach den ersten 3 Semestern und als ich dann auch nach Amerika gehen durfte für ein Studium, das hat sehr geholfen. Da hatte ich dann größeres Selbstbewusstsein und bin zurückgekommen und habe mich da schon mehr wohlgefühlt.
Woran merken Sie das heute bei der Veröffentlichung Ihrer Doktorarbeit, wenn Sie das ansprechen?
Ja, also dieser ganze Promotionsprozess und auch meine Zeit am Graduiertenzentrum an der Uni Gießen, das hat mich ja auch dazu inspiriert, letztendlich Arbeiterkind.de zu gründen. Da sind immer sehr viele Menschen gewesen, die nett sind und auch unterstützen, aber diese Unsicherheit und dieses sogenannte Imposter-Syndrom, dass man denkt, man ist nicht gut genug oder man kann nicht einschätzen, was gut genug ist, das begleitet einen. Das begleitet mich auch bis heute.
Bemerkenswert, vor allen Dingen, wenn man weiß, was Sie alles erreicht haben. Ich meine, Sie tragen mittlerweile das Bundesverdienstkreuz und dass Sie sich dann trotzdem immer wieder, dass das so wirkmächtig ist, dass man sich dann trotzdem immer wieder in Frage stellt.
Ja, und das ist auch ein Thema bei Arbeiterkind.de und generell bei diesem Thema, als Nicht-Akademiker-Kind zu studieren, dieses zwischen diesen zwei Welten zu sein und sich in diesen akademischen Kreisen zu bewegen, in denen man aber eben nicht aufgewachsen ist und deren Regeln man sich aneignen muss, weil die eben nicht so selbstverständlich sind.
2008 haben Sie Arbeiterkind.de gegründet, zusammen mit Ihrem Mann und mit Ihrem Bruder und 2 andere waren noch mit dabei. Ne? Wie offen standen damals die Türen für dieses Projekt? Gab es da Unterstützung? Wie sah die aus, wenn es sie gab?
Also ich bin da ja so ein bisschen reingestolpert. Ich wollte eigentlich gar keine Organisation gründen, sondern am Anfang ging es darum, eine Internetseite an den Start zu bringen, um andere zu ermutigen. Und das war ganz interessant, weil wir eine Pressemitteilung rausgegeben haben und uns auch an einem Wettbewerb beteiligt haben, der hieß Start Social, um das aufzusetzen. Und tatsächlich war eins meiner ersten Interviews im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere.
Ja, gut.
Und dann ist das auf einmal alles viel größer geworden, weil wir auf einmal in den Medien waren und ganz viele Menschen sich gemeldet haben, die gesagt haben, ich weiß genau, wovon du sprichst, ich bin auch die oder der Erste in meiner Familie, der studiert oder studiert hat und ich möchte mitmachen. Und damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet, dass Menschen mitmachen wollen. Und auf einmal ist daraus eine gemeinnützige Organisation geworden. Und da habe ich schon sehr viel Unterstützung erfahren, also aus den Medien und auch aus der Politik und auch aus dem gemeinnützigen Sektor. Sonst wäre ich heute auch nicht da, wo wir sind.
Und diese Unterstützung, also mittlerweile haben Sie auch 36 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von den vielen Ehrenamtlichen haben sich gesprochen. Wie finanzieren Sie sich heute?
Also wir haben so einen Finanzierungsmix, wie es bei gemeinnützigen Organisationen häufig ist, aus Fördermitteln, Spenden und einigen wenigen Einnahmen.
Das heißt, die können aber tatsächlich auch langfristig planen oder ist das dann immer auch eine relativ kurzfristige Geschichte?
Das ist eher eine kurzfristige Geschichte, also mit Projektfinanzierung, so richtig langfristig planen und so richtig festzustellen hat man dann nie. Sondern es geht immer darum, natürlich Gelder einzuwerben, um die Arbeit zu finanzieren. Und gerade in der aktuellen Zeit ist es schon sehr herausfordernd, weil es doch in der Vergangenheit öfter mal längere Förderperspektiven gab. Aber durch die Kürzungen, die wir jetzt erleben in den Haushalten, werden die Perioden, in denen wir gefördert werden, doch eher kürzer. Also teilweise geht es jetzt doch wieder in den Projekten eher so von Jahr zu Jahr, was natürlich auch ein bisschen mehr Druck macht und nicht so eine langfristige Planung ermöglicht.
Was müsste denn, wir haben vorhin die Schulen in den USA angesprochen, gucken wir nochmal auf Deutschland, was müsste denn in den Schulen anders laufen, um für mehr Durchlässigkeit zu sorgen, um die Chancengleichheit zu erhöhen? Also woran liegt es, dass immer noch viel mehr Kinder aus Akademikerfamilien studieren als aus Nicht-Akademikerfamilien?
Ja, das hat natürlich mehrere Gründe, die ja auch schon früher anfangen im Schulsystem. Dadurch, dass wir dieses dreigliedrige Schulsystem haben, und da auch eine frühe Selektion stattfindet. Also immer, wenn eine Bildungsentscheidung getroffen werden muss, dann spielt eben die soziale Herkunft eine große Rolle. Mhm. Ne? Also gerade auch bei diesem Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule, da spielt es auch eine große Rolle. Und da gehen uns ja schon viele Kinder, was heißt verloren, will ich jetzt nicht sagen. Ne? Auch andere Wege sind sehr gut, aber uns geht da sehr viel Potenzial verloren. Und Studien zeigen ja auch immer wieder, dass es da nicht um Leistung geht, sondern um soziale Herkunft. Also dass Kinder, die gleiche Noten haben wie Akademikerkinder und eigentlich aufs Gymnasium geschickt werden müssten, dann doch nicht dort landen.
Das passiert nach wie vor.
Das passiert nach wie vor. Ja. Das hat verschiedene Gründe, dass man entweder selber sich das nicht zutraut, dass die Eltern das einem nicht zutrauen oder dass die LehrerInnen einem das nicht zutrauen. Also das Problem ist immer diese Selektion und dann mangelt es eben an Vorbildern, an Informationen und an Ermutigung für diejenigen, die studieren möchten oder da überhaupt nicht drüber nachdenken aufgrund der sozialen Herkunft. Ne? Und da denke ich, bräuchte es eigentlich flächendeckend Informationen, insbesondere zur Studienfinanzierung. Und da versuchen wir ja mit Arbeiterkind einen Beitrag zu leisten. Aber auch wir können natürlich nicht in alle Schulen gehen. Deswegen bräuchte es eigentlich dort flächendeckend mehr Informationen und mehr Unterstützung.
Setzen diese Unterstützung, also das muss ja eigentlich jedem Bewusstsein, setzen die Schulen dann die Unterstützung durch die Eltern zu sehr voraus oder woran liegt es, dass es da so wenig Unterstützung gibt?
Ja, ich glaube, viele Schulen können das natürlich auch nicht leisten. Ne? Lehrerinnen und Lehrer sind auch überlastet, das ist klar. Aber es braucht einfach für die Kinder, die aus Familien kommen, wo die Eltern nicht so viel unterstützen können, von Anfang an mehr Unterstützung, mehr individuelle Förderung, ne? Dass dort, was im Elternhaus nicht geleistet wird, kompensiert werden kann. Das ist so das eine. Und dann gibt es natürlich auch immer noch diese finanzielle Komponente, die auch schon in der Schule zu Benachteiligungen führt. Und das setzt sich natürlich hinterher fort, wenn es dann so teure Klassenfahrten gibt. Oder es gibt auch Kinder, das höre ich immer wieder, die nicht über die Ausstattung verfügen, die es braucht. Also es braucht ideelle und finanzielle Unterstützung für diejenigen, die das nicht von zu Hause mitbringen.
Diese finanzielle Unterstützung, wo Sie beraten, BAföG, wie niederschwellig ist denn da der Zugang? Also was sind da die Hürden oder funktioniert das relativ gut? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das BAföG erreicht leider nicht mehr die Zielgruppe, die es eigentlich erreichen sollte. Also aktuell beziehen nur 10% der Studierenden BAföG. Es waren mal in den 70er Jahren 44%, habe ich neulich gelesen. Das BAföG hat viele Herausforderungen. Es ist einfach schon 50 Jahre alt und es ist einfach viel zu bürokratisch. Man muss da einen Antrag stellen, man muss die Eltern fragen. Es ist langwierig, man weiß vorher gar nicht, wie viel Geld man bekommt. Das führt auch dazu, dass viele gar keinen Antrag mehr stellen und sagen, nee, dann gehe ich lieber jobben. Aber das ist natürlich negativ dann auch fürs Studium, wenn man nicht so viel Zeit hat. Viele müssen auch monatelang warten, bis sie dann den Bescheid bekommen oder auch das erste Geld. Das heißt, viele Studierende fangen an und haben am Anfang überhaupt kein Geld. Und das ist natürlich kein guter Start. Und das kann auch dazu führen, dass Menschen erst gar nicht studieren gehen. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo die Studienkosten und die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind.
Und allein, dass die Eltern Auskunft geben müssen, das setzt natürlich dann auch voraus, man muss Kontakt zu den Eltern haben, dass man erstmal an die Auskunft rankommt. Ne?
Genau, also A ist der Kontakt nicht immer da, dass das kann eine Hemmschwelle sein oder auch wenn man in einem Elternhaus ist, wo eine Scheidung stattgefunden hat, kann das sein. Und und es ist auch natürlich mit Scham besetzt, die Eltern danach zu fragen und dann alleine auch schon diese ganzen Formulare auszufüllen. Ne? Ich meine, heute sind die Studierenden teilweise 17 Jahre alt, also das überfordert natürlich auch viele.
Was wäre Ihr Vorschlag, wie könnte man das besser organisieren?
Also man ist ja schon dran, dass man das digitalisiert. Ich glaube, es muss einfach einfacher werden. Es wäre wichtig, dass automatisch schon die Informationen zur Verfügung gestellt werden, ne? Dass man die Eltern gar nicht mehr fragen muss und vor allem, dass das Ganze schneller geht und dass man vorher schon weiß, vorm Studium, wie viel Geld würde ich eigentlich bekommen, damit man auch eine Finanzplanung machen kann.
Ich glaube, der Höchstsatz ist im Augenblick 992 Euro. Ist das korrekt? Was berichten Ihnen die Studierenden? Kommen sie damit aus mit dem Geld?
Also wenn man den Höchstsatz bekommt, ich glaube, dann kann man da schon mit auskommen. Aber es hängt natürlich auch immer davon ab, wo man wohnt. Also wenn man jetzt in teuren Städten wohnt, ist es schwieriger. Die Mieten sind durch die Decken gegangen. Wenn man jetzt einen günstigeren Studienort hat, ist es besser. Aber es geht natürlich auch um die Zielgruppe. Und das ist häufig so, dass die jetzt nicht den vollen BAföG-Satz bekommen. Also wenn man einen vollen Satz bekommt, dann kommt man, glaube ich, ganz gut über die Runden. Aber häufig ist ja so, dass man gar nicht den vollen Satz bekommt, sondern nur einen Teilbetrag. Und dann muss man sich das zusammensetzen, die Studienfinanzierung aus verschiedenen Quellen. Und dann wird es natürlich auch herausfordernd. Und dann denken viele, ich kriege ja eh nichts, also stelle ich erst gar keinen Antrag oder ich kriege zu wenig. Und es wäre auch wichtig, dass diese kleineren Beträge abgerufen werden. Aber generell wäre es natürlich auch wichtig, dass das BAföG steigt, gerade weil nicht immer alle den Höchstsatz bekommen.
Und man bekommt ihn natürlich sowieso nur während der Regelstudienzeit. Und wenn man nebenher noch arbeiten muss, weil man eben nicht den Höchstsatz hat oder sowas, ist es schwierig, dann das Studium in der Regelstudienzeit hinzubekommen. Ne?
Ja, und das ist eine weitere Herausforderung, dass wir feststellen, dass die Studierenden heutzutage nicht nur einen Job haben nebenbei, sondern häufig zwei oder drei, weil einfach die Kosten so gestiegen sind.
Haben Sie mit Arbeiterkind Ihre Lebensaufgabe gefunden?
Ja, das würde ich schon sagen. Das hätte ich nie gedacht, dass das mal so groß wird und dass ich das heute immer noch mache. Aber es erfüllt mich einfach sehr. Und ich finde, wir haben mit Arbeiterkind es eben auch geschafft, das Thema noch mal stärker auf die Agenda zu setzen in Deutschland. Und ich merke jetzt auch nach so vielen Jahren, dass das Früchte trägt. Also als wir angefangen haben, da hat noch niemand über diese Zielgruppe gesprochen und jetzt arbeiten wir mit vielen Hochschulen zusammen und auch mit anderen Initiativen und jetzt ist es allen ein Begriff. Jetzt kennen viele auch die Herausforderungen von Studierenden aus nicht akademischen Familien und jetzt setzen sich auch andere ein und ich finde, da ist eine richtige Bewegung raus geworden und ja, ich finde das sehr schön.
18 Jahre, das sind natürlich auch viele Begegnungen, viele Menschen. Sie haben erzählt, Sie gehen auch in die Schulen, unterstützen Menschen als Mentorin. Gibt es Menschen, die Sie getroffen, begleitet haben, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, die sich das vielleicht sonst nicht zugetraut hätten oder die dadurch Sie dann einen besonderen Weg genommen haben?
Ja, da gibt es so viele und die ich auch immer wieder treffe, zum Beispiel bei unseren Regionaltreffen mit den Ehrenamtlichen und auch aktuell, also Studierende, die dann auch erzählen, natürlich habe ich einigen geholfen, aber auch einfach unsere Ehrenamtlichen, die sehr vielen helfen, die sagen, wie sehr sie sich in unserer Community zu Hause fühlen, dass sie Unterstützung bekommen haben, sei es beim BAföG oder beim Stipendium. Und ja, dass sie ins Ausland gegangen sind zum Beispiel und sich das selber nie zugetraut hätten und dass sie sich jetzt nicht so alleine fühlen und verstanden fühlen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mit unserer Community erreichen wollte, dass Menschen sich nicht alleine fühlen, dass sie die Unterstützung bekommen, die ich mir damals gewünscht hätte.
Sehr schön. Kann eigentlich ganz kurz zum Schluss jeder sich beteiligen, mitmachen und sagen, ich wäre auch als Mentorin, Mentor bereit?
Ja, wir freuen uns über Ehrenamtliche, die mitmachen wollen in unseren lokalen Gruppen. Natürlich sind wir eine Community, die größtenteils aus Menschen besteht, die selber diese Erfahrung haben oder zumindest irgendeinen Anknüpfungspunkt haben zu dieser Erfahrung. Aber alle sind willkommen. Wir freuen uns.
Arbeiterkind.de, einfach mal schauen. Katja Urbatsch, viel Erfolg weiterhin für Ihre Arbeit und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank.